Performance Skills, der Podcast.
Herzlich willkommen zu Performance Skills, der Podcast.
Dem ersten Podcast für Ergotherapie aus Deutschland. Diese Folge entstand in Kooperation mit der Zeitschrift Ergopraxis vom Thieme Verlag und gilt als Erweiterung zu dem Artikel Gelenkschutz ist gleich Verhaltensänderung, der in der Ausgabe 325 erscheint. Hallo Robert.
Hallöchen. Ich hoffe, du hast das Ergo-Wochenende gut überstanden.
Ja,
habe
ich.
Es war schon schön, ne?
Ja, ich war voll lang geflasht. Also so dich zum zweiten Mal zu sehen natürlich.
Ja, nach 5 Jahren.
6, wir haben diesen Monat.
Ach, 6 Jahre. Nee, ich fand es auch wirklich sehr, sehr schön. Ich habe auch viel Feedback bekommen, also durchweg positiv.
Ja, fand ich auch toll. Falls jemand, der das auch gesehen hat, noch irgendwas hat, woran wir feilen können, immer her damit, weil vielleicht ist es ja nicht das letzte Mal, wer weiß.
Genau. Und die Folge, die wir dort live aufgenommen haben, ich habe mir heute mal Feedback einholen lassen, wann wir die dann veröffentlichen können. Es wird wahrscheinlich noch ein paar Tage dauern, beziehungsweise könnte sogar bis März dauern. Aber gut, dann haben wir ja trotzdem etwas, worauf wir uns freuen können.
Richtig. Aber vorher haben wir jetzt ja auch noch eine Folge, auf die wir uns sehr freuen können. Und zwar eben mit dem sehr interessanten Thema Gelenkschutz, das für sehr viele Therapierende bestimmt wahnsinnig spannend ist. Und dazu haben wir uns natürlich jemand eingeladen, den der ein oder andere vielleicht auch noch von den Ergotagen kennt. Und zwar Florentina van Hienigen. Hallo, schön, dass du bei uns bist heute.
Hallo, schön, dass ich bei euch sein darf. Danke sehr.
Florentina, magst du dich einmal ganz kurz für alle vorstellen und kurz deinen Werdegang für uns skizzieren?
Ja, mein Name ist Florentina van Hienigen. Ich bin gebürtige Österreicherin, habe allerdings einen Mann aus Belgien importiert. Ein bisschen Blutauffrischung für diese kleinen Dörfer im Burgenland, wo doch alle miteinander irgendwo verwandt sind. Ich habe meine Ergotherapieausbildung nach ein paar Umwegen in den Niederlanden absolviert, an der Hochschule Zuid in Heerlen. Habe das Ganze irgendwie auf 3 Jahre verkürzt und im letzten Jahr auch die Ausbildung zur Handtherapeutin in Rotterdam absolviert. Die einjährige Ausbildung ist ein Praktikoblading, also eine Praxisausbildung. Und bin danach eigentlich schnurstracks wieder nach Österreich gezogen und habe gleich hier eine Praxis für Handtherapie eröffnet. Keine Ahnung vom österreichischen Gesundheitssystem, aber Praxis öffnen geht schon. Habe das Pferd einfach mal von hinten aufgezäumt und bin jetzt seit ja fast ganz genau 10 Jahren in dieser Praxis unterwegs. Seit 4 Jahren circa. Also ich habe 2020 dann den Masterabschluss Gesundheitswissenschaften in Krems in der schönen Wachau in Niederösterreich absolviert. Und seit dem Abschluss bin ich eigentlich auch auf On-Tour mit diversen Seminaren und Vorträgen.
Ja, super. Vielen Dank. Wir würden gleich mal ins Thema einsteigen. Und zwar, wir kümmern uns heute um das Thema Gelenkschutz. Das Thema ist ja bei uns Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten ja auch irgendwie bekannt. Hat vielleicht der eine oder andere schon mal was darüber gehört. Wieso hat es denn bei dir gerade so viel Raum eingenommen? Du hast ja sogar ein Buch darüber geschrieben. Was begeistert dich so sehr an diesen Themen?
Ich glaube, wie so ziemlich jeder andere auch, war das in der Ausbildung so ein kleiner Brocken. Das kommt mal, dann muss man eine Prüfung drüber ablegen, aber was man damit wirklich macht, das weiß man irgendwie nicht. Aber mich hat es in der Ausbildung irgendwie schon fasziniert, wie man Menschen dazu motivieren kann, im Alltag doch etwas anders anzugreifen und nicht nur über diese Hilfsmittel zu arbeiten. Ich habe das dann in der Praxis ausprobiert. Natürlich, die Patienten kommen, irgendwas muss man mit ihnen machen. Und ich bin draufgekommen, so wie ich das gelernt habe, funktioniert das eigentlich nicht. Und habe das in den letzten 10 Jahren einfach so stetig weiterentwickelt, bis ich gemerkt habe, wenn man es richtig anwendet, dann gehen freudestrahlende Augen wieder bei dieser Tür hinaus. Und die Leute sind so motiviert, ihre Gesundheit in Angriff zu nehmen, dass man das Thema auch gar nicht mehr fallen lassen kann.
Was verstehst, also ich will jetzt gar nicht die Frage stellen, was verstehen wir unter Gelenkschutz, sondern glaube ich eher, gerade weil du gesagt hast, du hast es auch weiterentwickelt, eher, was verstehst du unter Gelenkschutz und was beinhaltet das ganz genau? Vielleicht kannst du das kurz skizzieren für uns, was es aus deiner Sicht eben bedeutet.
Aus meiner Sicht ist Gelenkschutz eine riesengroße, umfassende Gesundheitsmaßnahme und verdient den lächerlichen Namen Gelenkschutz eigentlich gar nicht. Der sagt nichts darüber aus, was wirklich passiert. Ich kann Menschen dazu ermuntern, sich anders zu ernähren, sich mehr zu bewegen, die Gelenke im großen Sinne zu betrachten, also dass sie Nährstoffe brauchen, dass sie die Bewegung brauchen, dass sie auch mal vom Stress herunterkommen müssen, die Menschen, um die Muskulatur arbeiten zu lassen. Und dann kann ich auf diese kleinen Dinge gehen, in denen es darum geht, dass man wirklich einzelne Aktivitäten ändert, anders hingreifen, sich selber anders positionieren oder mit Hilfsmittel arbeiten, in diese Richtung gehend.
Super, vielen Dank. Das hat auf jeden Fall nochmal den Raum geöffnet für mehr, weil ich glaube, ganz viele denken erstmal so an dieses Einhandmesser oder an Schienenversorgung erstmal. Und da hast du jetzt die Perspektive nochmal deutlich aufgemacht. Wir kennen ja Gelenkschutz vor allem auch bei dem Krankheitsbild wie Rheuma. Bei welchen Krankheitsbildern hast du denn zum Beispiel noch in der Praxis, beziehungsweise wann ist es noch sinnvoll, mit KlientInnen über Gelenkschutz zu sprechen?
Über den Gelenkschutz direkt, bei jeder Krankheit, die irgendwie die Gelenke auch betrifft. Einzelne Teile des Gelenkschutzes, so wie ich ihn anwende, kann man allerdings bei fast jedem anwenden. Ich habe ganz, ganz viele Seminarteilnehmende, die aus der Neurologie kommen und sagen, von dem kann ich ganz viel in der Neurologie anwenden, nicht alles, aber ganz viel kann ich dort anwenden. Ich kann es in der Prävention anwenden, in der Ergonomie anwenden. Ich kann damit in Firmen gehen. Das ist einfach überall präsent.
Also eigentlich etwas, womit wir uns eigentlich noch mehr beschäftigen sollen und für jeden ein Stück weit was mitnehmen könnten, nach deiner Aussage.
Ja, absolut. Also das gehört in die Welt getragen. Es macht wahnsinnig viel Spaß und gehört unbedingt ganz laut hinausgeschrien, ja.
Wunderbar. Jetzt wollen wir ja auch gerne Maßnahmen so an der Hand haben, was man denn jetzt so konkret machen kann. Da sind wir ja schon immer gern dabei und auch unsere KlientInnen fordern es ja gerne auf. Die sagen, ja, gib mir irgendetwas, was ich tun kann oder machen darf. Welche Maßnahmen stehen mir denn im Bereich Gelenkschutz zur Verfügung? Vielleicht kannst du das mal so ein bisschen in Pakete packen und dann nochmal gezielt Beispiele dazu packen.
Das wird jetzt ein bisschen gemein. Der Gelenkschutz lebt davon, dass man nicht direkt auf die Maßnahmen geht, sondern ganz, ganz lang im Problemraum drinnen bleibt. Also ganz lang schaut, wo ist eigentlich das Problem? Welche Dinge braucht zum Beispiel ein Gelenk, um grundsätzlich gut überleben zu können? Und da bleibe ich ganz lang drinnen, solange, dass die Patientinnen dann schon sagen, ja, aber wie jetzt? Wann ist denn die Lösung? Sag ich, nein, noch nicht. Wir bleiben noch im Verstehen. Das heißt, eine ganz, ganz große Maßnahme beim Gelenkschutz ist Education. Umso mehr ich den Menschen beibringe und ihnen erkläre, umso besser können sie selbst Entscheidungen für ihr eigenes Leben und ihre eigene Gesundheit treffen. Somit ganz lang in der Education bleiben. Aber dann, wenn das funktioniert, dann ist eine Maßnahme eine der ersten, dass sie reflektieren und sehen lernen. Das können die Menschen leider immer weniger. Deswegen bleibe ich da auch relativ lang stehen und sage, okay, jetzt beobachten Sie sich mal bitte selbst im Alltag. Was tun Sie denn? Da hätten wir dann diese Aktivitätenliste, so einen Wochenplan, wo man einfach mal mitschreibt. Und dann kann man es kleiner anschauen und sagen, was tun Sie denn mit ihren Händen zum Beispiel, während sie diese Aktivitäten ausführen. Dass die Leute wirklich mal erkennen, ach, meine Hände, die machen eigentlich sogar, wenn ich sage, ich mache nichts, dann machen die eigentlich was. Die halten die Fernsteuerung oder machen eine Faust, kratzen sich ab und zu. Also die Hände sind dauernd in Beschäftigung. Und wenn man dann wirklich zu den Maßnahmen übergeht, dann teile ich das gerne in das PEO-Modell ein, also in die Person, die Umgebung und die Aktivität. Das heißt, ich versuche zuerst die Person zu ändern, wirklich verschiedene Haltungen oder Griffe einzunehmen in den Aktivitäten. Ich habe jetzt erst einen Patienten gehabt, der gesagt hat, sein Daumen tut ihm so weh. Und wie er mir einfach nur im Erklären darstellt, bei welchen Aktivitäten es ist, sind wir draufgekommen, der drückt so viel mit dem Daumen, das ist fast unnatürlich. Also während jeder andere mit der Handfläche schieben würde, drückt er das alles mit dem Daumen. Ja, kein Wunder, dass ihm das jetzt nach 50 oder 55 Jahren noch wahnsinnig wehtut. Er hat kräftige Hände und der Daumen ist grundsätzlich in Ordnung, aber dieser Druck ist so stark nach Dorsal gegangen, dass das Gelenk das einfach nicht halten kann. Also das muss man sich genau anschauen. Und wenn ich das habe, kann ich mir auch die Umgebung anschauen. Das heißt, wo werden die Aktivitäten ausgeführt? Gibt es irgendwelche Hilfsmittel? Da sind sie jetzt endlich, die Hilfsmittel. Gibt es irgendwelche Hilfsmittel, die ich einsetzen kann? Kann ich meine soziale Umgebung ein bisschen mehr animieren, im Alltag zu helfen? Ja? Muss ich jetzt die Wäsche wirklich selber bügeln oder können meine Familienmitglieder das selber? Das sind so kleine Dinge, wo man es ändern kann. Und am Schluss geht man wirklich auf die Aktivitäten, die natürlich schon etwas verändert sind, wenn ich die Person und die Umgebung ändere. Das heißt, ich gehe, wenn ich Aktivitäten ändere, mehr auf Belastung, Belastbarkeit. Das ist was, was wir Ergotherapeuten, Ergotherapeutinnen eh gut kennen sollten. Ja? Wie messe ich eine Belastbarkeit und eine Belastung? Was ist Belastung überhaupt? Und an welchem Tag ist sie Belastung und an welchem Tag ist sie Freude? Ich mache dann gerne eine Tabelle, in der die Personen wirklich ihre Aktivitäten eintragen und sie dürfen dann einen Score für die Wichtigkeit geben. 0 ist total unwichtig und 10 ist sehr, sehr wichtig. Und wir scoren dann einfach durch. Also ich schreibe nur auf, aber die Person mir gegenüber darf einen Punkt geben, das, was der Bauch gerade hergibt. Und danach dürfen sie einen Wichtigkeitspunkt geben. Entschuldigung, einen Energiepunkt geben. Minus 10, es zehrt wahnsinnig viel Energie. 0, es ist neutral. Und plus 10, es gibt ganz viel Energie. Und wenn ich dann aus dem eine Rechnung mache, also Wichtigkeit, Minus oder Plus Energie, dann komme ich auf einen Punkt. Und alles, was dann, je nachdem, welche Punkte ich grundsätzlich habe, aber meistens ist so die Grundregel, alles unter 10 Punkten, sieht man sich genauer an. Da kommt dann ganz oft raus, dass Kochen wichtig ist, aber energiezehrend ist. Und wenn man dann genauer hinschaut, kann man nachfragen, aber was ist es denn? Und dann kommt man drauf, eigentlich ist es nicht das Kochen, sondern dieses Überlegen, was koche ich eigentlich? Und dafür sind wir Ergotherapeuten und Ergotherapeutinnen wieder prädestiniert, eine Lösung zu finden. Wie können wir es denn anders angehen? Wie können wir dieses Überlegen einfacher machen? Genau, so, das wären die ein grob Umriss der Maßnahmen.
Ja, super, vielen Dank. Ich würde auch gleich die nächste Frage gleich mal hinterher schieben, weil du ja auch gerade gesagt hast, wir sind die Ergos, ne? Das ist so unser Feld, wo wir eben auch andocken sollten. Welche Rolle spielen wir Ergos denn bei einer nachhaltigen Integration von Gelenkschutz in den Alltag? Und vielleicht würde ich gleich die nächste Frage noch hinterher schieben, weil ich glaube, die kann ganz gut damit ganz, ganz, ganz gut zusammenpasst. Könntest du vielleicht auch hier dann ein Beispiel für unsere Hörerinnen und Hörer plastisch skizzieren?
Ich werde es versuchen.
Das ist super.
Die Rolle ist zuallererst, würde ich einmal sagen, wirklich die der Edukationsgebenden. Ja, also einmal das Wissen zu teilen. Und danach ist es eine begleitende Rolle. Ich präsentiere die Lösungen nicht, sondern ich motiviere und ich begleite hin zu Lösungen. Ich frage ganz viel nach. Ich lasse die Leute selber nachdenken, weil Lösungen, die von innen kommen, funktionieren einfach besser als die von außen kommen. Die sind einfach nachhaltiger. Ein Beispiel. Lass mich überlegen. Ja, es gibt sie, diese Personen, die hereinkommen und so fordernd sind von, gib mir die Lösung. Ja? Und wenn ich dann das erkläre, dass Gelenkschutz eine Verhaltensänderung ist, also ich gehe wieder in das Erklären hinein und Verhaltensänderung braucht verschiedene Schritte, um sie tragfähig zu machen. Ja? Und da gehört ganz viel dazu, dass man versteht, warum man ein Verhalten ändern sollte. Das heißt, dann sage ich, okay, zuerst gehen wir mal ins Verstehen hinein und ich erkläre. Ich erkläre, was ist ein Gelenk, wie funktioniert ein Gelenk, was ist ein Knorpel, was braucht ein Knorpel, warum ist Bewegung wichtig, warum ist Ernährung oder Wasserzufuhr wichtig. Ja? Und danach rutsche ich langsam in die begleitende Rolle. Und auch wenn die Person sagt, ja, jetzt habe ich alles verstanden, aber was mache ich denn jetzt, damit ich das Glas gut aufdrehen kann? Dann überlegen wir mal gemeinsam, wie hat sie es denn bis heute gemacht? Was wären so Optionen? Und ganz oft sagen sie, na ja, wenn ich nicht allein daheim bin, dann drücke ich das Glas eh schon meinem Mann in die Hand. Der soll das aufschrauben. Den seine Hände können wir ja verbrauchen. Gut für mich. Und dann fällt dir vielleicht ein, okay, in der Lade gibt es aber so ein Utensil, mit dem kann man den Deckel leichter aufmachen. Oder manchmal steckt es ein Löffel unter den Deckel hinein. Damit kommt der Luft hinein und der Deckel öffnet sich leichter. Die Leute kennen die Lösungen in Wahrheit. Ja, das ist jetzt nichts, was man neu erfinden muss. Und manchmal kommen die auch mit super kreativen Lösungen schon in die Praxis. Und wenn ich die dann aber vorausnehmen und eine Lösung präsentiert, dann höre ich diese Lösungen gar nicht. Ich habe eine Dame gehabt, die hat gesagt, sie kann diese PET-Flaschen, diese kleinen Trinkflaschen nicht mehr öffnen. Aber sie hat jetzt eigentlich eh schon eine Lösung, weil sie gibt Gummiringel rundherum und dann geht das viel leichter. Das habe ich vorher noch nicht gekannt. Also ich kannte es nur mit diesen Verhütterli quasi, die man draufsteckt und dann versucht zu drehen. Und sie sagt, aber Gummiringel habe ich immer zu Hause. Die habe ich in jeder Handtasche drinnen. Die kriegt man zu jeder Gelegenheit. Bei jedem Gemüseeinkauf ist ein Gummiringel rundherum. Sie nimmt einfach das Gummiringel und das funktioniert großartig. Und so fühlt sich eigentlich mein Koffer, mein Lösungskoffer, dadurch, dass ich die Leute dazu animiere, dass sie nachdenken.
Das finde ich einen sehr, sehr schönen Ansatz, weil, wie du auch am Anfang schon gesagt hattest, Lösungen aufdrücken oder oftmals haben wir eine Idee, wie es klappen könnte, aber ob es in dem Leben von demjenigen Sinn macht, das kann nur derjenige selber entscheiden. Und deswegen ist es natürlich auch ressourcenschonender, auch in der Therapie, wenn er selber draufkommt und das nötige Handwerkszeug an die Hand bekommt.
Es ist sogar manchmal
Ja.
blockierend, wenn man eine Lösung bietet, weil die Leute sich da so drauf aufhängen und dann sagen, ja, aber bei mir geht das nicht. Und na, das ist ja gar keine Aktivität, die ich mache. Die bleiben dann so hängen und man kriegt sie fast nicht mehr ins Tun, weil sie sich da festbeißen.
Ja, natürlich, weil sie ja auch denken, Mensch, dieser Rat, der kommt jetzt von einem Experten in dem Thema und was will ich da, kleiner Wicht, der irgendwas anderes macht und gar kein Experte dahingehend bin, da was dagegen sagen, ja. Und es spricht ja auch ganz arg dein Therapieansatz eben, um diese Barrieren auch abzubauen oder diese Hierarchien und eben eine Therapie auf Augenhöhe zu haben und auch den Klienten, die Klientin als Experten seiner Erkrankung nochmal zu sehen und auch seine Lösungsstrategien, dass die wichtig sind für sein Leben. Das finde ich wirklich ein ganz, ganz toller Ansatz natürlich. Der Gelenkschutz ist also nicht nur eine Methode, haben wir jetzt ja auch gelernt, sondern ein langfristiger Veränderungsprozess. Wieso das so ist, haben wir jetzt gerade gehört. Und wann kann ich denn dann von meiner Therapie aus sagen, dass ich diesen Prozess in der Therapie gemeinsam mit dem Patienten abgeschlossen und integriert habe? Weil das Leben kommt ja einfach irgendwann dazwischen. Wann würdest du sagen, jo, können wir ein Häkchen dahinter machen, passt?
Das sage nicht ich, das sagt mein Gegenüber. Kommen irgendwann einmal am Anfang, ist das noch zurückhaltend und irgendwann kommen die schon bei der Tür herein und sagen, jetzt habe ich aber das und das und das ausprobiert und das habe ich schon verändert und ich habe jetzt die Flasche Wasser da stehen und die sprudeln nur so von Dingen, die sie schon verändert haben. Und manchmal braucht es, wenn ich diesen ganzen Prozess hinter uns habe, braucht es dann noch ein bisschen Begleitung. Aber ganz oft sagen die, ja, das kann ich jetzt und das traue ich mir zu. Und ja, wissen Sie was? Wenn ich noch was brauche, melde ich mich bei Ihnen. Die melden sich alle nicht mehr, die können das. Und da bin ich immer fest überzeugt bei den Ideen, die dann daherkommen oder das, was sie verändert haben. Das ist einfach schön, wenn man sieht, wie motiviert die sind.
Und das ist ja dann auch wirklich Hilfe zur Selbsthilfe, eben nicht nur in der Situation, sondern dass man den Prozess gemeinsam erlebt und begeht und derjenige dann dieses Handwerkszeug mitnimmt und weiß, er findet für sich die richtigen Lösungen.
Das ist auch
Und
genau das, was ich den Leuten mitgebe, dass ich sage, ich finde das ganz schön, wenn sie zu mir kommen, aber ich bin auch immer ganz froh, wenn sie wieder weg sind. Ich muss mir keine Patienten anzüchten über die nächsten 25 Jahre. Ich hätte gern, dass sie selbst Entscheidungen treffen können und sich selbst helfen können.
Und zur Not, falls doch mal irgendwas sein sollte, ist man ja noch da. Also, dass man auch diese Tür offen lässt. Aber wie du es gesagt hast, dann wird die oftmals nicht gebraucht, was ja umso schöner ist.
Genau.
Wie kann denn die interdisziplinäre Zusammenarbeit, gerade auch mit Physiotherapeutinnen oder Ärztinnen, beim Thema Gelenkschutz noch verbessert werden oder unterstützt werden, aus deiner Sicht? Wie sind denn da so deine Erfahrungen?
Bei den Ärzten ist meine Regelung mit meinem Haus- und Hofrheumatologen, sage ich jetzt mal so, dass zum Beispiel Menschen mit Arthrose nach Möglichkeit erst Schmerzmedikation kriegen, wenn sie bei der Ergotherapie waren. Nicht, weil wir sie quälen wollen, sondern weil die Veränderung viel leichter ist, wenn der Körper ein Feedback gibt. Und Feedback in Form von Schmerz ist halt was, was bei der Veränderung gut hilft. Wenn ich merke, dass das nicht schnell schmerzreduzierend ist, was wir machen, und normalerweise ist es das aber, dann schicke ich sie natürlich zurück. Ja, wir lassen hier niemanden leiden. Die meisten Menschen, gerade bei uns hier im ländlichen Bereich, sind aber ganz froh, wenn sie keine Medikamente nehmen müssen. Für die Physiotherapie oder auch Diätologie, die wird leider ganz oft vergessen und sie wäre ganz, ganz wichtig, gerade beim Gelenkschutz oder eigentlich bei allem. Wir vergessen leider die Diätologie viel zu oft. Ist es was, wo ich immer hinverweise, wo ich sage, wissen Sie was, Sie können ganz viel mit der Ernährung machen, ich bin aber nicht der richtige Ansprechpartner. Ich habe hier, was weiß ich, zwei, drei Visitenkarten, das sind Menschen, die sich damit beschäftigt haben, die haben das studiert. Die wären ihre richtigen Ansprechpartner. Und das Gleiche geht für die Bewegung, wo ich dann, je nachdem, worum es geht, zur Sportwissenschaft oder zur Physiotherapie, manchmal auch einfach zu einem Masseur, ja, wenn es da um Stress geht und man schon sieht, dass die Schultern bei den Ohren oben kleben, ja, dann schaue ich, dass die Person erst einmal den Körper loslassen kann, damit wir gelenkschonend arbeiten können. Da verweise ich dann einfach hin und ich frage auch beim nächsten Mal nach, ob sie in die Richtung schon was gemacht haben. Nicht als Kontrolle, sondern mehr so als, ich schiebe es ihnen nochmal unter.
Finde ich schön, dass du das nochmal so aufgreifst, weil es zeigt ja nochmal, dass wir nicht die Experten für alles sein müssen und dass wir nicht umsonst eben viele verschiedene Berufsgruppen eben haben, die sich rund um einen Klienten ja auch kümmern können dann.
Genau.
Ich würde jetzt gleich rübergleiten zur letzten Frage. Und zwar, die Frage hat nicht immer was mit ja, dem beruflichen Kontext zu tun. Du kannst ja letztendlich beantworten, wie du möchtest. Wir hatten schon Gäste hier, die haben ihre Mama genannt in der Inspiration, die andere nur fachlich. Genau, wer hat dich denn oder was hat dich auf deinem bisherigen Lebensweg inspiriert und wer tut es vielleicht immer noch?
Ich lasse mich von allem und jedem inspirieren. Also ich kann von jeder Person, die mich trifft, was lernen. Ob es jetzt was ist, was ich nachmachen will oder was ist, was ich unbedingt vermeiden will, ist eine andere Frage. Aber ich lerne von jedem was. Und ich versuche zu vermeiden, dass es eine Person ist, der ich nacheifere, weil dann bin ja nicht mehr ich.
Absolut.
Klingt sehr schön.
Irgendwie
Liebe
schon,
Fl
ne?
Ja, genau. Liebe Florentina, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um unsere Fragen zu beantworten. Und wenn ihr, liebe HörerInnen, jetzt noch Fragen an Florentina habt, dann könnt ihr die gerne schicken an uns, und zwar an info@performance-skills.de oder auch über unsere Social-Media-Kanäle. Da antworten wir auch. Und dann leiten wir das weiter. Ja, genau.
So machen wir
Gibt es
das.
noch sowas?
Ansonsten, ja, ich würde das Buch von dir, Florentine, noch
Ja.
in den Shownotes verlinken. Also falls da jemand wirklich nochmal Interesse hätte, mehr sich irgendwo zu informieren, dann wäre das eben die Möglichkeit. Ansonsten kann ich nur sagen, nochmal danke, dass du heute bei uns warst. Ach ja, eins noch, für die Hörerinnen und Hörer wäre es vielleicht ganz gut, wenn ihr uns auch mal bewerten würdet, und zwar auf Spotify oder Apple Podcast und, und. Ich glaube, das ist einfach ein Feedback, was wir dann bekommen und darauf. Ja, können wir dann auch sehen, ne, wo wir da stehen und uns auch weiterentwickeln. Also von daher, gibt uns gerne Bewertungen. Ich glaube, das wäre für uns ganz sinnvoll. Ansonsten kann ich nur sagen, Florentina, danke, dass du heute bei uns warst. Sehr interessantes Thema. Und ja, ich würde sagen, bis zur nächsten Folge und macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.
Vielen Dank, dass ich bei euch sein durfte.
Sehr, sehr gern. Tschüss.
Tschüss.
Performance Skills, der Podcast.